Deutschlandfunk Kultur aus den Archiven.
Und dazu begrüßt sie Anka Gräfe zu Baringdorf. Hallo. Wir reisen heute zu legendären Kulturfestspielen, aber nicht etwa nach
Paris, Edinburgh, Stratford, Prades, Wien, Berlin, Wunsiedel, Bayreuth, Würzburg, Schwetzingen, Wiesbaden, Bregenz, Hersfeld, Salzburg, Donaueschingen, Kranichstein, Avignon.
Sondern nach ins Herz des Ruhrgebiets. Dort finden seit 1947 jedes Jahr im Mai und Juni die Ruhrfestspiele Recklinghausen statt. Sie verbinden auf einzigartige Weise Kunst mit Arbeitern und Arbeiterinnen. Begonnen hat alles im harten Winter 1946-47. Die Hamburger Theater stehen vor dem Aus, es fehlt an Kohle für Betrieb und Heizung. Die Theaterschaffenden fahren los und fragen direkt auf den Zechen nach Kohle. Mit Erfolg. Die Kumpels in Recklinghausen-Suderwich helfen. Und dann? Dann dankt die Kunst der Kohle. Im September 1947 gastieren 150 Schauspieler und Schauspielerinnen im Saalbau Recklinghausen. Und dieses Theater- und Kunstfestival ist von Anfang an etwas Besonderes. Es ist ein Festival für die Arbeiter und Arbeiterinnen. Das wird deutlich im Feature »Die Mäzene von Recklinghausen«. Was ist eigentlich in Recklinghausen los zu den Ruhrfestspielen? Gesendet im Deutschlandfunk 1963. Der Autor Karl-Georg Mattes geht der speziellen Verbindung von Volk und Kultur bei diesen Kunst-für-Kohle-Festspielen nach.
An der Eisenbahnstrecke zwischen Münster und Düsseldorf, am Rande des Ruhrgebietes, liegt Recklinghausen. In einer kleinen Werbeschrift erzählen die Stadtväter von ihrer Stadt.
Eine der ältesten Gemeinden zwischen Rhein und Weser. Erste Blütezeit schon im Mittelalter als Hansestadt. Heute Industriegroßstadt. Steinkohlenbergbau, eisenverarbeitende Industrie, Textil- und Bekleidungsindustrie prägen das Wirtschaftsleben. Einkaufszentrum. In einer Atmosphäre von Versponnenheit, aber auch von Wucht und Festigkeit.
Die Recklinghauser werden sicher wissen, warum sie ihre Stadt loben. Alle Stadtväter sind von der Schönheit und der Bedeutung ihrer Stadt überzeugt. Deshalb sind wir hier aber nicht ausgestiegen. Es ist etwas anderes, was uns anzieht und unsere Neugierde reizt. Es sind die Ruhrfestspiele. Sie haben diese Stadt zu einem Begriff gemacht. Mit diesen Festspielen verbindet sich aber im Gegensatz zu den meisten Festspielorten, nicht der Name eines Genies oder die besondere Lage der Stadt. Die Ruhrfestspiele Recklinghausen sind mit dem Namen des Veranstalters verknüpft, mit dem Deutschen Gewerkschaftsbund. Hier spricht man von sozialer Kulturpolitik, vom Arbeiter und der Kultur. Was bedeutet das? Was geschieht hier? Was soll es? Um diese Fragen zu stellen, sind wir ausgestiegen. Wir brauchen nicht weit zu gehen. Gleich gegenüber dem Bahnhof steht ein eigenartiges Gebäude. Dessen Zweck wir nicht erraten würden, stünden daran nicht die Zeichen der Ruhrfestspiele.
Das ist ein umgebauter Luftschutzbunker, der jetzt friedlichen Zwecken dient. Die Stadt Recklinghausen hat ihn zu einer Kunsthalle umgebaut. In diesen Räumen finden die städtischen Kunstausstellungen statt und regelmäßig im Sommer eines jeden Jahres können Sie hier die großen Ausstellungen der Ruhrfestspiele besuchen.
Und warum werden diese Ausstellungen während der Ruhrfestspiele veranstaltet?
Wir wollen die Menschen an die Kunst heranführen. Wir wollen für Verständnis sorgen, wo oft Vorurteile sind. Wir versuchen, Brücken zu bauen zwischen dem Kunstwerk und dem Menschen.
Welchem Menschen?
Nun, demjenigen Menschen, der Interesse im weitesten Sinne zeigt. Unsere besondere Aufgabe liegt dabei natürlich bei den Arbeitern oder richtiger, bei den Arbeitnehmern. Unter ihnen sind viele, denen Vorbildung und Ausbildung, aber auch Einkommen oder Herkommen keine Gelegenheit bot, sich mit der Kunst zu befassen. Vor allem sind es die jungen Menschen, die wir ansprechen. Das ist die Generation, die neu beginnen kann. Im Übrigen stehen unsere Ausstellungen jedem offen, der sich interessiert.
Also ich verstehe das nicht ganz. Es gibt doch überall Museen und Kunstausstellungen. Jeder kann hingehen. Auch der Arbeiter.
Aber er wird sehr oft nicht hingehen, es sei denn, man macht zunächst Ausstellungen für ihn, die den Zweck haben, ihn anzusprechen. Dieser Absicht müssen sich sowohl die Form als auch die Thematik der Ausstellungen unterordnen.
Der Arbeiter bestimmt bei Ihnen also Form und Inhalt Ihrer Kunstausstellung?
Ja, das natürlich nicht. Wir zerbrechen uns nur den Kopf, wie wir den Besucher mit unseren Ausstellungen ansprechen können. Der Redakteur einer Zeitung stellt sich ja auch seine Leser vor, für die er seine Zeitung macht. Da behauptet ja auch niemand, dass der Leser die Zeitung schreibt. Warum sind Sie aber denn so misstrauisch? Man spürt das in Ihren Fragen. Es ist doch gut, dass wir solche Versuche machen. Oder sind Sie anderer Meinung?
Ja, ich finde das sehr gut. Aber das ist gerade der Grund, weshalb ich misstrauisch bin. Wenn die Gesellschaft anfängt, ihre Kulturgüter breiteren Schichten bewusst zu vermitteln, wenn kulturelle Kräfte ihrerseits sich an dieser Art der Kulturpolitik beteiligen, dann würde das ja bedeuten, dass wir der Demokratie in Deutschland einen guten Schritt näher gekommen wären. Aber natürlich müssen sich solche Bestrebungen grundsätzlich von denen totalitärer Anschauungen unterscheiden, die dem Künstler vorschreiben, was er schaffen muss, und dem Betrachter, was er schön finden soll. In der Demokratie ist Kunst ja nicht Mittel zum Zweck. Wohl aber verlangt die Demokratie, dass die Gesellschaft jedem Einzelnen die Möglichkeit gibt, an den Kulturgütern teilzuhaben. Wenn das wirklich geschieht, dann ist der Ort, wo das geschieht, sicher eine Reise wert. Aber das soll ausgerechnet in Recklinghausen sein. Ausgerechnet in einer Stadt, die in dieser Hinsicht gar keine Tradition hat.
Nun, auch Tradition muss ja mal anfangen. Und dass wir hier in der Kunsthalle über solche Fragen sprechen, das ist vielleicht ein Anzeichen dafür, dass wir auf dem Wege sind.
Sie haben über besondere Themenkreise gesprochen. Welche Themen haben Sie für die verschiedenen Ausstellungen gewählt?
Wir haben zum Beispiel Gebrauchsgegenstände entsprechenden Kunstwerken gegenübergestellt. In der Ausstellung Mensch und Form.
Warum haben Sie das getan?
Ja, unsere Besucher kennen die Gebrauchsgegenstände. Sie gehen Tag für Tag damit um. Sie sind von ihnen umgeben, leben mit ihnen. Teller, Tassen, Bestecke, Tische, Stühle, Schränke, Herde, Töpfe, Geräte. Den einen Gegenstand, den mögen sie schön finden und den anderen hässlich. Oft kommt es aber gar nicht bis zur Wertung. Die Form dieser Dinge ist dem Menschen vertraut. Er weiß aber meistens nicht, woher die Form, besonders bei modernen Gebrauchsgegenständen, kommt. Die Werke der Künstler, die den Handwerker zu neuen Formen angeregt haben, sind den meisten der von uns angesprochenen Besucher unbekannt. Die Auswirkungen sind ihnen dagegen vertraut und verständlich.
Auf diese Art versuchen Sie also, den Weg vom Gebrauchsgegenstand zum Kunstwerk, das ihn angeregt hat, mit dem Ausstellungsbesucher zurückzugehen. So wird er von dem ihm Verständlichen, ja bereits Selbstverständlichen, zum Allgemeingültigen, also zum Kunstwerk, zurückgeführt.
Ja, wir versuchen, dem Besucher den Standort und den Weg zu zeigen und müssen es ihm überlassen, den Weg zu gehen. Wir glauben, dass wir so seinen Geschmack bilden.
Es ist ihm also freigestellt, wie er sich entscheidet.
Es muss ihm freigestellt sein. Sonst betrieben wir ja Propaganda. Wir wollen nur den Weg zum Kunstwerk zeigen. Das ist eine Art der Ausstellungen. Ich will jetzt die Titel weiterer Ausstellungen nennen. Ich hoffe, dass Sie Ihren Sinn jetzt leichter verstehen. 1952 gab es die Ausstellung Mensch und Form unserer Zeit. 1953 Arbeit, Freizeit, Muße. 1958 Schönheit aus der Hand, Schönheit aus der Maschine. Mit anderen Ausstellungen haben wir versucht, Missverständnisse, die der Nationalsozialismus hervorgerufen hat, zu klären und Schlagworte wie entartete Kunst unschädlich zu machen. Es galt auch, das Publikum wieder mit der künstlerischen Entwicklung in der freien Welt vertraut zu machen, die der Nationalsozialismus den Deutschen vorenthalten hatte. Das ist eine Arbeit, die wir eines Tages auch in Mitteldeutschland nachholen müssen. Das waren die Ausstellungen im Jahre 1950. Übrigens die erste bei den Ruhrfestspielen. Deutsche und französische Kunst der Gegenwart, eine Begegnung. 1951, Künder unseres Jahrhunderts. 1954, Zeugnisse europäischer Gemeinsamkeit. Und im Jahre 1955, das Bild des Menschen.
Was wurde unter dem Titel »Das Bild des Menschen« gezeigt?
Wir wollten das Bild zeigen, das sich der Mensch von sich selbst macht. Wie er sich heute sieht und wie er sich früher sah. 1957 gab es die Ausstellung »Verkannte Kunst«. Es gibt seit eh und je die Erfolgreichen und die Verkannten, deren Bilder oft erst nach ihrem Tode entdeckt werden. Das Verständnis für die moderne Kunst, die es zu allen Zeiten gab, setzt sich meist erst nach dem Tode des Künstlers durch. Auch unter den älteren und jüngeren Künstlern gibt es oft Auseinandersetzungen. Das sind natürliche Gegensätze, denn alles Neue hat es ja bekanntlich schwer. Aber wir kennen aus eigener Anschauung die Unterdrückung durch den Staat. Der totalitäre Staat versucht, die Entwicklung der Kunst aufzuhalten. dann sucht nicht mehr der Künstler seine Form, sondern der Staat ordnet an, was er arbeiten darf.
Dann gibt es den Stempel entartete Kunst.
Oder klassenfeindlicher Formalismus.
Das führt zum gleichen Ergebnis. Aber ich lese auf den Katalogen noch die Titel weiterer Ausstellungen. Im Jahre 1956 Beginn und Reife. 1959 die Handschrift des Künstlers, 1961 das Apollinische und das Dionysische in der Kunst und im Jahre 1962 Idee und Vollendung. Welche Überlegungen führten zu diesen Themen?
Wir wollten den Betrachter in Ausstellungen wie Beginn und Reife oder Idee und Vollendung einmal den Künstler und seine Arbeit am Kunstwerk zeigen. Vielleicht kann man einen mehr oder weniger unvorbereiteten Menschen an ein Kunstwerk heranführen, indem man die Entwicklung eines Bildes oder einer Plastik zeigt. Hier wird dann deutlich, wie viel Mühe und Arbeit in einem Kunstwerk steckt.
Zum 13. Mal Ruhrfestspiele, zum 10. Mal Kunstausstellung der Ruhrfestspiele in der städtischen Kunsthalle Recklinghausen, einem früheren Luftschutzbunker, der geschickt auf seine jeweiligen friedlichen Aufgaben zugerichtet wurde. Sie, Herr Grochowiak, haben seit der ersten der 10 Ruhrfestspielausstellungen die Hauptarbeit daran getan, haben den Ruhm und die Kritik eingesteckt. Kann, wenn Sie rückblicken, von einem Prinzip in Themenstellung und Form oder Darbietungsweise dieser Ausstellungen die Rede sein?
Ja, eigentlich sollte es hier gar kein Prinzip geben, aber es hat sich so im Laufe der Jahre so etwas wie ein Stil, ein Ausstellungsstil hier entwickelt. Und das liegt daran, dass wir uns überlegt haben, wie wir diesen besonderen Menschenkreis, der außer den Kunstfreunden, die man sowieso in den Ausstellungen kennt und sieht, nun hier, als ich der Ruhrfestspiele, zu uns kommt, besser, einfacher und intensiver an die Dinge der Kunst heranbringen kann. Und wir glaubten, dass durch das Konfrontieren von Kunstwerken vielleicht erleichtern zu können, zum anderen natürlich, und wenn Sie das Prinzip nennen wollen, dann mögen Sie es tun, haben wir immer versucht, außerordentliche Kunstwerke hier in Recklinghausen zu versammeln.
Und der Arbeiter versteht das?
Ja, käme er sonst wohl Jahr für Jahr wieder? Natürlich werben wir. Wir geben Zeitungen heraus, halten Vorträge, machen Gruppenführungen, drucken Kataloge und schöpfen alle Möglichkeiten der Vermittlung aus. Machen Sie uns auf eine neue Möglichkeit aufmerksam, mit den Menschen ins Gespräch zu kommen. Wir werden sie ausprobieren, wenn sie uns sinnvoll erscheint.
Das war also das Gespräch in der Kunsthalle. Ein seltsamer Anfang für unseren Besuch der Ruhrfestspiele. Der Name verbindet sich ja im Bewusstsein der Öffentlichkeit meist mit dem Begriff Theater. Sicher steht das Theater in Recklinghausen auch im Mittelpunkt. Und wären wir den offiziellen Weg gegangen, hätte man sicher zunächst mit uns über die Theaterarbeit gesprochen. Das Theater hat mehr Besucher als die Ausstellungen. Über das Theater wird deshalb auch mehr gesprochen. Aber natürlich wollen wir auch etwas vom Theater wissen.
Verzeihung.
Ja, bitte?
Können Sie mir sagen, wo das Theater ist?
Theater? Theater haben wir keins.
Aber entschuldigen Sie bitte, Recklinghausen ist bekannt durch die Ruhrfestspiele. Ich suche das Haus der Ruhrfestspiele.
Das steht im Stadtgarten. Das ist ein Park und mittendrin liegt das Haus der Ruhrfestspiele.
Mit welcher Straßenbahn kann ich fahren?
Sie können zu Fuß gehen. In 5 Minuten sind Sie da.
Dankeschön.
Bitte.
Recklinghausen, eine Industriegroßstadt. Das scheint ein wenig übertrieben zu sein. Aber darauf waren wir vorbereitet. Nicht vorbereitet waren wir auf einen derart wunderbar gelegenen und gepflegten Park und auf einen im Bau befindlichen riesenhaften Betonklotz zwischen den uralten Bäumen. Noch weniger vorbereitet waren wir auf die Antworten, die wir auf unsere Fragen bekamen.
Was wird hier denn gebaut?
Das Haus der Ruhrfestspiele wohl.
Wann wird es fertig sein?
Ja, Mitte Dezember, ne? Da ist dann das Richtfest. Und 1965 ist es dann fertig.
Aber die Ruhrfestspiele finden doch schon seit 17 Jahren statt.
Deswegen wird ja auch gebaut, wohl.
Später sitzen wir im Büro der Ruhrfestspiele.
Sie sind auf dem Weg hierher am städtischen Saalbau vorbeigekommen. Das unscheinbare Gebäude wird Ihnen nicht besonders aufgefallen sein. Es enthält einen einfachen Festsaal und einen Konzertsaal. In den 20er Jahren wurde es mit wenig Mitteln erbaut. Da fanden bis jetzt die Theateraufführungen der Ruhrfestspiele statt. Nun reicht dieser Saal aber nicht mehr aus.
Der städtische Saalbau hat nur eine kleine Bühne. Es gibt keine Drehscheibe, keine Züge Und Bühnenwagen sind nicht möglich, weil keine Seitenbühnen vorhanden sind. Es gibt vor allem wenig Licht. All das schränkt die Möglichkeiten für die dort stattfindenden Aufführungen ein. Das waren doch die Gründe, weshalb man ein neues Festspielhaus erbaut.
Die technischen Schwierigkeiten waren nicht ausschlaggebend für den Neubau. Die Schauspieler, die hier in den vergangenen Jahren spielten, liebten den alten Saalbau. Ein bekannter Schauspieler sagte mir einmal, als wir über diese Dinge sprachen,
die Hauptsache ist das Wort des Dichters und nicht das Bühnenbild.
Die technischen Mängel musste der Schauspieler hier überwinden. Vielleicht hat das gerade dazu beigetragen, dass wir so gute Vorstellungen hatten. Die Notwendigkeit, ein Ruhrfestspielhaus zu bauen, ergab sich aus der starken Nachfrage nach Eintrittskarten für die Aufführungen. Der Andrang steigert sich von Jahr zu Jahr. Verlängerungen über den Zeitraum von 2 Monaten hinaus haben auch keine Lösung gebracht. Heute kann nur jeder Zweite, der ins Theater möchte, eine Vorstellung besuchen.
Na, das ist doch wunderbar. Mancher Theaterleiter würde sich so eine große Nachfrage wünschen. Man denkt da an Goethes Vorspiel zum Faust, den Sie hier in Recklinghausen gespielt haben. Da sagt der Theaterdirektor:
Denn freilich mag ich gern die Menge sehen, wenn sich der Strom nach unserer Bude drängt und mit gewaltig wiederholten Wehen sich durch die enge Gnadenpforte zwängt. Bei hellem Tage, schon vor 4, mit Stößen sich bis an die Kasse ficht und wie in Hungersnot um Brot an Bäckertüren um ein Billett sich fast die Hälse bricht.
Gewiss, Erfolg ist immer schön, aber wir würden unglaubwürdig, wenn wir von einem sozialen Kulturwerk reden und die Arbeitnehmer rufen und dann zu erklären, mit so viel Interesse haben wir nicht gerechnet. Es ist leider ausverkauft und viele Tausende bleiben vor der Tür. Von der Jugend ganz zu schweigen. Da ist die Nachfrage nach Karten noch weit größer als bei den Erwachsenen.
Aber so ein Haus kostet doch viel Geld. Wie teuer wird das neue Haus der Ruhrfestspiele werden?
Es wird 21 Millionen Mark kosten.
Und das kann sich die Stadt Recklinghausen leisten?
Nein.
Aber die Stadt ist doch der Bauherr.
Ja.
Das finde ich auch selbstverständlich. Die Mehrzahl unserer Theater sind städtisch. Ein paar Staatstheater ausgenommen. Aber eine Stadt kann nur dann ein Theater bauen, wenn sie sich eine so hohe Ausgabe leisten kann. Und Recklinghausen hat nicht so viel Geld, wie Sie sagen. Und baut trotzdem?
Es wird ja kein Stadttheater gebaut.
Sondern?
Das Haus der Ruhrfestspiele.
Obwohl liegt da der Unterschied? Wir reden über Geld und ein Festspielhaus ist eher teurer als ein Stadttheater, weil es größer sein muss.
Die Ruhrfestspiele haben nicht nur Bedeutung für die Stadt.
Sondern auch darüber hinaus. Und die Kreise, die interessiert sind, helfen mit?
Ja.
Wie hoch ist die Hilfe?
Die Stadt gibt 7 Millionen Mark. Das ist sehr viel für diese Stadt.
Und 14 Millionen bringen andere Institutionen auf. Das dürfte trotz aller Bedeutung der Ruhrfestspiele über den Rahmen der Stadt hinaus ziemlich einmalig in der Bundesrepublik sein. Wer sind die anderen, die sich an den Kosten beteiligen?
Auf dem Bauschild heißt es:
Hier entsteht das Haus der Ruhrfestspiele. Es wird errichtet aufgrund eines einmütigen Beschlusses des Rates der Stadt Recklinghausen. Und es wird gefördert durch die Bundesrepublik Deutschland, das Land Nordrhein-Westfalen, den Landschaftsverband Westfalen-Lippe, den Deutschen Gewerkschaftsbund, die Wirtschaft des Landes Nordrhein-Westfalen und von vielen freiwilligen Spendern.
Am 3. Juni 1961 legte Bundespräsident Heinrich Lübke den Grundstein zu dem Haus der Ruhrfestspiele.
Der Grundstein, den wir heute legen, soll nicht nur Fundament des neuen Festspielhauses sein, sondern auch Sinnbild der Grundpfeiler, auf denen Menschenwerk allein dauerhaft gedeihen kann. In diesem Sinne wollen wir den Bau beginnen, den Menschen unseres ganzen Volkes zur Freude. Alle, die in diesem Hause geben und empfangen, mögen dienen der Liebe zu allem Guten und Schönen, dem Frieden nach innen und außen, der wahren Freiheit, die gebunden ist durch Sitte und Gesetz, mögen dienen der Einheit und der Heimat unseres Volkes. Möge Gott dieses Haus bewahren vor allem Unheil und seinen Segen geben allen denen, die diesen Bau errichten und die hier weilen und wirken werden.
Der Deutsche Gewerkschaftsbund steuert 3 Millionen Mark zum Bau dieses Hauses bei.
Das erscheint mir nicht so selbstverständlich, wie viele Leute das hinnehmen. Zumindest ist mir kein Beispiel in der freien Welt bekannt, dass Gewerkschaften ein so aufwendiges Theaterprojekt gefördert hätten.
Der Deutsche Gewerkschaftsbund trägt seit Jahren gemeinsam mit der Stadt Recklinghausen die Kosten für die Ruhrfestspiele. Er gibt jedes Jahr seinen Zuschuss.
Das entspricht seiner Aufgabe. Der Deutsche Gewerkschaftsbund führt die Arbeitnehmer nach Recklinghausen. Und weil diese meistens keine Festspielpreise bezahlen können, gibt er Zuschüsse. Der Beitrag von 3 Millionen Mark zum Hausbau geht über diese Aufgaben aber hinaus. Das ist ein kulturpolitischer Entschluss. Die Öffentlichkeit sieht den Deutschen Gewerkschaftsbund meist nur in seinem Amt als Tarifpartner.
Natürlich ist das eine Aufgabe. Wer aber die Geschichte der Gewerkschaftsbewegung kennt, wird sich nicht wundern, dass der Deutsche Gewerkschaftsbund auch ein Verhältnis zur Kultur hat. Die Kulturpolitik steht in der Einleitung zu den Grundsätzen des Deutschen Gewerkschaftsbundes neben der Sozial- und Wirtschaftspolitik. Aus der Arbeiterbewegung sind Einrichtungen wie die Volksbühne, viele Buch- und Lesegemeinschaften und Institutionen wie Arbeit und Leben hervorgegangen, lange ehe man an die Ruhrfestspiele dachte. Der Deutsche Gewerkschaftsbund nimmt auch heute mit seinen Bildungseinrichtungen an dem gesamten Bildungsbemühen unserer Gesellschaft einen lebhaften Anteil. Für seine Bildungsarbeit bringt er jährlich mehr als 40 Millionen Mark auf. Zur Eröffnung der Ruhrfestspiele in Recklinghausen im Jahre 1963 gab der stellvertretende Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes, Bernhard Tacke, bekannt:
Der Bundesvorstand des Deutschen Gewerkschaftsbundes stiftet hiermit einen Kulturpreis des Deutschen Gewerkschaftsbundes. Er stiftet ihn als ein Bekenntnis aller schaffenden Menschen zu unserer Kultur, in Erkenntnis ihrer schöpferischen Bedeutung für die Gesellschaft und deren Entwicklung, in der Überzeugung, dass kulturell und materiell Schaffende solidarisch verbunden sind. Der Kulturpreis des Deutschen Gewerkschaftsbundes soll kulturellen Leistungen zuerkannt werden, die die geistigen und sittlichen Kräfte der sozialen Bewegung stärken, durch Werke der Kunst oder der Wissenschaft und durch praktische soziale, kulturelle und kulturpolitische Tätigkeit. Für die Verleihung des Kulturpreises wird der Bundesvorstand des Deutschen Gewerkschaftsbundes ein Kuratorium berufen. Das Ehrenpräsidium des Kuratoriums hat Herr Altbundespräsident Professor Dr. Theodor Heuss übernommen. Der Kulturpreis wird auf Vorschlag des Kuratoriums im Allgemeinen jährlich vergeben. Die Höhe des Kulturpreises des Deutschen Gewerkschaftsbundes ist D-Mark 20.000. Der Preis ist teilbar. Der Kulturpreis des Deutschen Gewerkschaftsbundes soll erstmalig am Tage der Eröffnung der Ruhrfestspiele des Jahres 1964 verliehen werden.
Im Rahmen der Ruhrfestspiele gibt es auch die europäischen Gespräche. Wer spricht da miteinander?
Führende Wissenschaftler des In- und Auslandes sprechen mit Gewerkschaftlern.
Und wer nimmt an diesen Gesprächen teil?
Wir laden dazu in erster Linie Gewerkschaftler, Bildungssekretäre und Volkshochschulleiter ein. Jedes Mal 400 Personen.
Ach, und wie lange dauert so ein Gespräch?
Jedes Gespräch dauert 3 Tage.
Und was wurde in den vergangenen Jahren besprochen?
Man sprach über die Themen Arbeiter und Kultur, Arbeiter, Manager und Kultur, über Gewerkschaften im Staat, Gewerkschaften und Parlament, über die Gesellschaft, in der wir leben, die freie Zeit und über die Macht und Ohnmacht des Eigentums. Das Bildungswesen in Europa in der gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und technischen Wandlung der Zeit wurde behandelt und die Kultur zwischen Organisation und Politik betrachtet. Aber es gab auch Themen wie Sachverstand und Politik in der Demokratie, die Gewerkschaften im Aufbau der Gesellschaft und die Autonomie der Gewerkschaften in einem integrierten Europa.
Davon ist in der Öffentlichkeit nicht viel bekannt geworden.
Dann hören Sie bitte 2 Ausschnitte. Es sprechen Walter Dirks und Professor Kogon.
Wir Deutsche lieben es, zu trennen, was nicht getrennt werden darf. Den Geist und die Macht, die Kultur und die materiellen Wirklichkeiten, die Kunst und das soziale und politische Leben. Das Werk der Ruhrfestspiele gehört zu den Tatsachen, in denen diese falschen Alternativen im Ansatz überwunden sind. Hier haben sich nicht nur ein Sozialverband und eine tüchtige, aufgeschlossene Stadt zu einem gemeinsamen Werk gefunden, sondern auch Arbeiter und Künstler. Was sie versuchen, ist nicht problemlos, aber es ist im höchsten Sinn des Wortes richtig. Es greift an der richtigen Stelle an. Ich weiß, dass Sie das wissen und spüren. Lassen Sie mich also mit dem Wunsch schließen, dass dieses Ihr Werk von Jahr zu Jahr an Kraft und Wirksamkeit gewinne, hier in Recklinghausen und in ganz Deutschland.
Alle Wesensprobleme der modernen Gesellschaft sind nach wie vor offen. Das heißt, nur teilweise, zumeist unzureichend oder auch gar nicht gelöst. Notorisch werden solche Probleme in der Geschichte aber nur angepackt, wenn sich konkrete Interessen damit verbinden. Idealvorstellungen allein genügen nie. Wer sonst als die Arbeiterschaft müsste sich am ehesten und am meisten dazu berufen fühlen, alle Kraft daran zu wenden, mit aller Intensität, Umsicht und Systematik sich darauf vorzubereiten. Ich sage nicht, dass es die Arbeiterschaft ausschließlich sein müsste oder sein könnte, aber sie sollte die Initiative übernehmen, weil sie im Existenzzentrum dieser Problematik steht, weil das moderne Humanitätsideal im Zusammenhang mit unserer Arbeitswelt entwickelt werden muss. Weil die Arbeiterschaft noch so etwas wie ein Avantgarde-Bewusstsein aus ihrem alten Fortschrittsglauben besitzt. Weil der Ansporn der kommunistischen Konkurrenz gegen sie wirksam ist. Dass sie, wenn sie unablässig um die geistigen Vorbedingungen bemüht ist, imstande wäre, den rettenden, erneuernden Beitrag zu leisten, den Anstoß zu geben, der die Besten aus allen übrigen Gesellschaftsschichten sich gläubiger, mutiger der gemeinsamen Aufgabe zuwenden ließe, erscheint mir sicher.
Wir führen in Recklinghausen auch Seminare des Bundesarbeitskreises Arbeit und Leben durch. Das ist eine Arbeitsgemeinschaft für politische Bildung des Deutschen Gewerkschaftsbundes und der Volkshochschule. Dort behandelten wir die Themen unsere unbewältigte Vergangenheit und unsere demokratische Zukunft. Bildungsaufgaben im Strukturwandel unserer Gesellschaft, politische Bildung, ihre Ziele, ihre Grenzen und Tabus und endlich sprachen wir über die politische Bildung im Spannungsfeld von Werten und Interessen.
Für die Jugend gibt es das Junge Forum?
Ja, da behandelte man die Themen freie Zeit, deine Zeit und stellte die Frage, diese Welt, unsere Welt. Für die Jugend wurden auch Seminare durchgeführt. Einmal die Theaterseminare natürlich. Dann sprach man aber auch über die Bedingungen der Freiheit heute. Die UNESCO veranstaltete eine Tagung über den Problemkreis Erwachsenenbildung und Kunst. Professor Mikat sagte zu unserer Arbeit:
Die Freiheit, auch die Freiheit und gerade die Freiheit der Kultur, ist stets bedroht. Nicht nur von außen, sondern auch von innen. Sie ist überall dort gefährdet, wo totalitäre Mächte den Menschen in ihren Dienst stellen und einen Anspruch erheben, der ihnen nicht gebührt. Bedrohung der Freiheit ist immer Bedrohung der Kultur. Und so ist denn auch Sicherung der Freiheit kulturelles Tun. Diese Festspiele hier sind als Ausdruck freiheitlichen Geistes, Dienst an der Würde des Menschen.
Und um all diese vielfältigen Aufgaben zu bewältigen, entsteht das Haus der Ruhefestspiele. Wenn man an dieses Haus denkt, dann denkt man vor allem an die Theateraufführungen, die in diesem Hause stattfinden werden. Vom Theater, das ja die Tradition der Festspiele in Recklinghausen begründet hat, haben wir noch gar nicht gesprochen.
Das ist ein Thema, das die Grenzen unseres Gespräches sprengen würde, wenn wir die Vielzahl des Gebotenen aufzählen wollten. Wir haben hier eigene Inszenierungen, zu denen wir den Regisseur und die Schauspieler von den verschiedensten deutschsprachigen Bühnen nach Recklinghausen holen.
Hören Sie eine kurze Szene aus unserer Aufführung des Wallenstein. Gnädige Herren, einen Bissen und Trunk. Habe seit gestern nichts Warmes gegessen.
Weg,
weg! Gnädige Herren, einen Bissen und Trunk. Habe seit gestern nichts Warmes gegessen.
Weg!
Was will der Bauer da?
Weg, du Lump!
Ei, das muss immer saufen und fressen!
Nichts gefrühstückt? Da trink, du Hund!
Raus! Raus!
Meint ihr, man habe uns ohne Grund heute die doppelte Löhnung gegeben? Nur, dass wir flott und lustig leben?
Die Herzogin kommt ja heute herein. Mit dem fürstlichen Fräulein.
Das ist nur der Schein. Die Truppen, die aus fremden Landen sich hier vor Pilsen zusammenfanden, die sollen wir gleich an uns locken mit gutem Schluck und guten Brocken, damit sie sich gleich zufrieden finden und fester sich mit uns verbinden.
Ja, es ist wieder was im Werke.
Es ist gar nicht geheuer, wie ich merke.
Die Herren Generäle und Kommandanten, die sich so dick hier zusammenfanden, sind nicht für die Langeweile herbemüht.
Und das Gemunkel und das Geschicke.
Ja, ja.
Und von Wien die alte Perücke, die man seit gestern herumgehen sieht mit der güldenen Gnadenkette. Das hat was zu bedeuten, ich wette.
Wieder so ein Spürhund gibt nur Acht, der die Jagd auf den Friedland macht.
Merkt ihr wohl, sie trauen uns nicht. Fürchten des Friedländers heimlich Gesicht.
Ja, er ist ihnen zu hoch gestiegen. Möchten ihn gern herunterkriegen.
Wir haben aber auch besondere Aufführungen von Theatern aus der Bundesrepublik, natürlich einschließlich Berlin, Österreich, der Schweiz und sogar aus Frankreich für die Ruhrfestspiele übernommen.
Von welchen Dichtern und Schriftstellern wurden Theaterstücke aufgeführt?
Aus dem deutschsprachigen Raum waren es Lessing, Goethe, Schiller, Lenz, Büchner, Nestroy, Hauptmann, Wedekind, Kafka, Toller, Brecht, Zuckmeier, Dürrenmatt, Frisch, Alsen, Braun, Hildesheimer, Lothar und Waldmann.
Und die Englischsprechenden?
Shakespeare, Beckett, O'Casey, Eliot, Fry, Howard, Miller, O'Neill, Saroyan, Sheridan, Thomas, Warren und Wilder.
Franzosen?
Franzosen, Molière, Beaumarchais, Hugo, Roland, Claudel, Giraudoux, Anouilh, Camus, Gide und Sartre. Von den Skandinaviern führten wir Ibsen und Strindberg, von den Italienern Goldoni, von den Russen Tschechow und Schwarz und von den Spaniern Calderon auf.
Wurden auch Opern gespielt?
Das war nur bis 1953 möglich. Dann wurde der Saalbau umgebaut, um bessere Sichtmöglichkeiten und mehr Platz zu schaffen. Seit dieser Zeit konnten keine Opern mehr aufgeführt werden. Im neuen Haus wird die Oper aber wieder zu ihrem Recht kommen. An der Wiege der Ruhrfestspiele hat die Oper mit Pate gestanden. Hören Sie einen Ausschnitt.
Den lass ich laufen, der König feiert! Alle sollen sich besaufen!
Gab es bei den Ruhrfestspielen in Recklinghausen auch Tanz und Pantomime?
Wir führten das Ballett Der grüne Tisch und Weg im Nebel von Kurt Jos auf.
Große Tänzer und Tänzerinnen, darunter Harald Kreuzberg und Mary Wigmann, tanzten. Und 1952 wurde der Deutsche Tänzerkongress auf den Ruhrfestspielen in Recklinghausen abgehalten. Auch der berühmte französische Pantomime Marcel Marceau war hier mit seiner Truppe zu Gast.
Gab es Konzerte?
Das Philharmonische Staatsorchester unter Josef Kalbert, das Kölner Rundfunksinfonieorchester unter Ferenc Fritschey und Eugene Ormandy, das Gürzenich-Orchester der Stadt Köln unter Günter Wandt, das Radiosinfonieorchester Berlin unter Wolfgang Sawallisch, das Westfälische Sinfonieorchester unter Leitung von Hubert Reichert, Jascha Horenstein und Pierino Gamba, die Capella Coloniensis unter Eigel Krutke, das Städtische Orchester Bochum unter Franz Paul Decker und die Philharmonia Ungarica unter Miltiades Caridis musizierten auf den Ruhrfestspielen in Recklinghausen.
In diesem unscheinbaren städtischen Saalbau in Recklinghausen hat es seit 1947 viele gute und erregende Aufführungen gegeben. Das Programm der vielfältigen Veranstaltungen war undogmatisch. Es wollte den arbeitenden Menschen an die Kunst heranführen. Und dabei haben große und bekannte Künstler mitgeholfen. Man könnte berühmte Namen nennen, aber darum geht es nicht. Die Aufgabe, die von den Ruhrfestspielen in Recklinghausen erfüllt werden soll, liegt beim Besucher der Veranstaltungen. Wir haben gehört, dass die Festspiele Jahr für Jahr ausverkauft sind. Der Andrang ist gewaltig. Aber sind es die Arbeiter, die kommen? An den Anzügen und Kleidern des Publikums kann man das ja Gott sei Dank nicht mehr sehen. Die Zeiten sind vorbei. Wir werden also fragen müssen. Am besten bei der Kasse der Ruhrfestspiele. Würden Sie uns bitte sagen, wie viele Menschen jedes Jahr die Ruhrfestspiele besuchen?
Wollen Sie die Teilnehmerzahlen von den europäischen Gesprächen wissen oder die Besucherzahlen unserer Ausstellung?
Nein, mich interessiert die Zahl der Theaterbesucher.
Dazu brauchen Sie meine Auskunft nicht. Hier ist der Prospekt eines Jahres. Zählen Sie die Anzahl der Vorstellungen. Es waren 60. 40 Normalvorstellungen und 20 Vorstellungen für die Jugend. Der Saalbau hat 908 Plätze und davon sind ein paar Dienstplätze, Arzt, Polizei und Technik. Die müssen Sie abziehen. Dann bleiben genau 900 Besucher in jeder Vorstellung. Diese Zahlen sagen aber nichts über die Nachfrage. Hier ist unser Bestellbuch. Bitte lesen Sie selbst.
1352.
Ja, das war ein Montag.
1571, 1483, 1634, 2158.
Diese Zahl ist typisch für einen Freitag. Da beginnt das moderne Wochenende.
1921.
Am Sonnabend. Sonntag geht die Nachfrage wieder etwas zurück. Wir haben 900 Plätze und an einem Freitag wollten über 2000 Leute Karten haben. Wir sind immer ausverkauft. Sie müssen also die Zahl der Vorstellungen mit 900 multiplizieren. Dann wissen Sie, wie viele Theaterbesucher wir hatten. In dem Jahr, von dem Sie den Prospekt in der Hand halten, waren es 54.000. Dabei ist die Galerie mit Stehplätzen nicht gezählt. Jeden Abend stehen mehr als 100 junge Menschen auf der Galerie. Also kommen zur Endsumme von 54.000 Besuchern noch 10% junge Leute. Manchmal geht auch ein Ensemble von uns auf Reisen. So war es mit den Inszenierungen der Antigone, vom Biberpelz, vom Parasiten und der Iphigenie.
Die habe ich in München gesehen.
Nehmen wir die Aufführung vom Belagerungszustand. Sie wurde in 14 Städten gespielt. Die Zahl der Besucher betrug 160.000. Eine andere Aufführung, die auch außerhalb von Recklinghausen gespielt wurde, hatte 130.000 Besucher, eine sogar 200.000. Aber wir messen die Bedeutung unserer Arbeit nicht an Zahlen. und nicht an besonderen Ereignissen, welche die Ruhrfestspiele verzeichnen konnten. So stand Werner Krauss als König Lear nach dem Kriege in Recklinghausen zum ersten Mal wieder auf der Bühne. Ernst Deutsch spielte hier zum ersten Mal in Deutschland seinen Nathan, der von Recklinghausen mehr als 600 Mal über die deutschsprachigen Bühnen ging. Die Iphigenie-Inszenierung von Rudolf Sellner war nicht nur in Recklinghausen zu sehen. Sie wurde auf eine Gastspielreise, die von Wien bis Helsinki und Stockholm führte, und schließlich auch im deutschen Fernsehen aufgeführt. Henry Moore, der große englische Bildhauer, war hier. Alle diese Begebenheiten stellen wir mit Freude und wohl auch mit etwas Stolz fest. Unsere Arbeit betreffen sie nur so weit, als wir darin einen Ausdruck für den Wert des Gebotenen sehen.
Naja, sehr schön. Aber nun sind die Ruhrfestspiele ja Festspiele für den Arbeiter. Und ich möchte wissen, ob die Arbeiter auch wirklich kommen.
Ja, das ist eine Frage, die uns oft gestellt wird. In dieser Frage liegt aber, so meine ich, ein wenig Überheblichkeit. Ja, der besorgte Ton, der solche Erkundigungen begleitet, stellt doch fest, dass der Arbeiter eigentlich überfordert ist. Wir meinen aber, dass der schaffende Mensch in der Demokratie ein wichtiger Mäzen des modernen Künstlers ist. Hier kommt die Veränderung unserer Gesellschaft nicht weniger zum Ausdruck als im allgemeinen und gleichen Wahlrecht. Nun ja, wir machen die Ruhefestspiele für die Arbeiter. Damit geben wir den Arbeitnehmern eine besonders für sie geschaffene Möglichkeit, sich mit der Kultur zu beschäftigen. Das ist notwendig, weil im Zeitalter der Spezialisierung der Einzelne zwar immer mehr Wissen auf seinem Berufsgebiet aufspeichert, aber immer weniger allgemeine Bildungsgüter erwirbt. Was hilft es, wenn wir mehr Freizeit für den Arbeiter erreichen, ihm aber nicht helfen, dass er sie auch sinnvoll ausfüllen kann? Wir meinen, dass man den Arbeiter an die Kulturgüter heranführen muss. Praktisch sieht das hier bei der Kasse der Ruhrfestspiele so aus, dass wir an alle Zechen, alle Stahlwerke und alle Orts- und Kreisausschüsse des Deutschen Gewerkschaftsbundes schreiben. Zu uns kommen dann die Betriebsräte und bestellen Karten und wir liefern sie an die Betriebe. Sie werden sicher nicht von uns erwarten, dass wir kontrollieren, ob diese Karten nur an Arbeiter weitergegeben werden. Die Beschwerdebriefe über zu wenig gelieferte Karten kommen auch aus den Betrieben. Wir sind sehr froh darüber, dass das Ruhrfestspielhaus bald fertig ist.
Und dann werden Sie weniger Ärger wegen nicht erfüllter Kartenwünsche haben.
Na, wir hoffen es. Jedenfalls können Doppelvorstellungen stattfinden. Das bedeutet, dass die Jugend nachmittags oder vormittags ins Theater gehen kann. Das neue Haus fasst 200 Besucher mehr. Es werden also doppelt so viele Besucher kommen können wie bisher. Im neuen Haus wird man auch besser sehen können, weil es ja als Theater gebaut wird. Und das war bei der Stadthalle natürlich unbefriedigend, trotz aller Umbauten.
Ja, nun habe ich noch eine letzte Frage.
Ja?
Wie hoch sind die Eintrittspreise?
Auf allen Plätzen 4,50 Mark. Für die Karten, die über den Deutschen Gewerkschaftsbund bezogen werden. Im freien Kartenverkauf kosten die Karten von 4,70 Mark bis 12 Mark.
Ach, Sie haben auch einen freien Kartenverkauf?
Oh ja, natürlich. Oder glauben Sie, wir sind exklusiv nur für Angehörige der Gewerkschaften da? Hier ist der Sitzplan. Jede dritte Reihe ist grün eingezeichnet. Das sind die Plätze für den freien Verkauf. Zwei Drittel der Karten gehen also an die Betriebe und ein Drittel kann kaufen, wer will. Die Preise entsprechen dann denen eines mittleren Stadttheaters.
Also jetzt komme ich noch einmal zu Ihnen zurück. Ich habe schon manches über die Ruhrfestspiele erfahren. Aber jetzt interessiert mich, wie das hier in Recklinghausen angefangen hat.
Oh, das will ich Ihnen gerne erzählen.
Wer ist auf diese Idee gekommen? Ich meine, wer hat diesen Einfall gehabt, dass man so etwas unternehmen müsste?
Es war eigentlich kein Einfall. Es war mehr. Es war eine Entwicklung von Anfang an. Einen Einfall hätte man so wohl nicht verwirklichen können. Besonders nicht damals nach dem Kriege 1946. Aber hören Sie, was Altbundespräsident Professor Heuss über die Entstehung der Ruhrfestspiele gesagt hat.
Im Anfang war die Tat, und zwar die Erbetene, die opferbereit geleistete. Die Geschichte, dass Max Brauer in Hamburg sein frierend kaltes Theater nicht schließen wollte, dass er hier Bereitschaft fand, die Mehrarbeit im Kohlen zu fördern und zu liefern, dass seine Künstler dann von Hamburg zum Dank hierher fuhren, ist Ihnen bekannt, ist von mir früher selber erzählt worden. Ich habe für diesen Vorgang Hamburg, Zeche Ludwig, vor ein paar Jahren mal den Slogan gebraucht und der Burmeister hat gesagt, soll ihn ruhig wieder sagen. Kohle gab ich für Kunst, Kunst gab ich für Kohle. Das wird eine Legende, das wird ein Mythos um diese Ruhrfestspiele werden. Natürlich, mit dieser Legende ist es nicht getan und wenn der Historiker der Ruhrfestspiele, den es schon gibt, dessen Geschichte ich aber nicht gelesen habe, obwohl ich den Mann sehr liebe, wenn man die Sache näher sich ansieht, wird auch diese Legende eines romantischen Entschlusses ein Unterfangen mit sehr komplizierten organisatorischen Voraussetzungen, Briefen, Eilbriefen, Depeschen, Kartotheken, Rechnungen, Transportveranstaltungen. Aber das ist für das Wissen weggesunken. Es bleibt etwas wie eine romantische Ballade. Und nun das Merkwürdige, sie ist wirksam geworden seiner Zeit und geblieben in ihrem Nachhall. Warum denn? Weil die Ruhrfestspiele in Recklinghausen nicht mit einer Ideologie einsetzten, auch nicht mit einem paragraphierten Statut. Deswegen die mir nicht übel nehmen, die an Ideologie so viel Freude haben. Ich gucke aber jetzt niemanden an, sondern es war der Beginn, der mit einer Leistung einsetzte, die ergriff, erwärmte, überzeugte, fesselte. Als die Menschen noch gezwungen waren, die Kalorien der leiblichen Nährstoffe in der bewirtschafteten engen Begrenzung als Inhalt des Einfach-Leben-Könnens zu sehen, erfuhren sie etwas hier von den Kalorien, die Geist und Seele zu speisen vermögen.
Erinnern Sie sich noch, wie es nach dem Krieg in Deutschland aussah? 1946? Das Geld war nichts wert, die Vergangenheit war nichts wert und in der Gegenwart rechnete man mit Kalorien und für die Zukunft hoffte man nur, dass man sich einmal wieder würde satt essen können. Alle Werte schienen sich aufzulösen. Nur der Schwarzhandel ernährte seinen Mann. Man brauchte Dinge, die knapp waren, um Dinge zu bekommen, die knapp waren. Wer nicht kompensieren konnte, war schlecht dran. Im Winter waren die Kohlen knapp, auch beim Theater. Aber was besaß ein Theater, um zu kompensieren? Die Hamburger Bühnen sollten also geschlossen werden. Alle Schritte auf dem vorgeschriebenen Wege an Kohle zu kommen, mussten scheitern. Versuche, mit Holz ein Theater in Gang zu halten, waren liebenswerte Bemühungen von Verzweifelten. Außerdem gab es ja auch kein Holz. Da besorgte Otto Burmeister, ein alter Gewerkschaftler und zu dieser Zeit Betriebsratsvorsitzender beim Deutschen Schauspielhaus in Hamburg, Lastkraftwagen und fuhr mit ein paar beherzten Freunden an die Quelle der Kohle ins Ruhrgebiet. Schließlich landeten sie in Recklinghausen auf der Zeche König Ludwig. Im Betriebsratszimmer saßen, natürlich mit ihren eigenen Sorgen, Heinrich Engelbach, Heinrich Kampmeier und Stanislaus Jendrowiak. Sie halfen den Hamburgern und gaben ihnen Kohlen. Sie gewannen die Belegschaft sogar für Sonderschichten. Vielleicht können Sie sich noch vorstellen, was das damals hieß. Die Hamburger Lastwagen fuhren die vereisten Straßen zwischen Hamburg und Recklinghausen in diesem Winter nicht nur einmal. Die Hamburger Theaterleute waren natürlich sehr froh und sie wollten sich bedanken, aber wie? Geld war nichts wert. Dinge, die knapp waren, hatten die Schauspieler, Sänger und Musiker selber nicht. Das Einzige, was die Hamburger Künstler als Dank für die Kohle anzubieten hatten, war Kunst. Also machten sie sich im Sommer 1947 in ihren Theaterferien auf den Weg nach Recklinghausen. Es kamen die Hamburgische Staatsoper, das Deutsche Schauspielhaus Hamburg und das Thalia-Theater. Zusammen waren das fast 300 Menschen. Wo sollten sie in Recklinghausen untergebracht werden? Hotels gab es damals nicht. Und vor allem, was sollten sie essen? Stadtverwaltung und Zeche, Kumpels und Bevölkerung nahmen die Hamburger auf. Die spielten dann eine Woche umsonst Theater.
Nun vergiss leises Flehen, süßes Kosen und das Flattern von Rose zu Rosen. Du wirst nicht mehr der Zeit erobern, ein Honig, ein kleiner Narziss. Du wirst nicht mehr der Zeit erobern, ein Honig, ein kleiner Narziss. Cherubino, auf zum Siege, auf zu hohen Waffen ruhen.
Einnahmen aus diesen Vorstellungen bekamen alte Leute, Rentner. Das war die denkwürdigste Kompensation jener Jahre, als es allen, die arbeiteten, schlecht ging. Die Gründungsgeschichte der Ruhrfestspiele hat ihre größte Verbreitung gefunden durch die Deutung ihres größten Freundes, Altbundespräsident Professor Theodor Heuss.
Es ist die große Leistung und Einsicht von Hans Bückler gewesen. Auch ich darf von ihm sprechen, dass er in diesem Vorgang, in dieser Improvisation eine Chance, ja eine Verpflichtung sah, den handarbeitenden Menschen zu einer inneren Lebenserhöhung hinzuführen. Das war der Ausgang. So wie der erste Vorsitzende des DGB dem Mühen einem schier improvisierten Versuch, er widmete ihm den Charakter der Dauer zu retten, seine fördernde Liebe. Und das geschah nicht, um die Gewerkschaften von ihrer zentralen Aufgabe, Sicherung der wirtschaftlichen und rechtlichen Situation der Lohnarbeiterschaft wegzulenken. Er war dafür eine zu klare, wenn ich ein altfränkisches Wort gebrauchen darf, eine zu gediegene Natur. Das Pane et Circenses sorgt für Brot und Spiele, um die altrömischen Massen in Ruhe zu halten, galt nicht, sondern die Einsicht, die aus einem Wort der Bücher Moses spricht: Der Mensch lebt nicht vom Brot allein.
Was wird hier denn gebaut?
Das Haus der Ruhrfestspiele wohl.
Und wann wird es fertig sein?
Mitte Dezember, ne? Da ist dann das Richtfest. Und 1965 ist es dann fertig.
Aber die Ruhrfestspiele finden doch schon seit 17 Jahren statt.
Ja, deswegen wird ja auch gebaut, wohl.
Sie hörten die Mäzene von Recklinghausen. Was ist eigentlich in Recklinghausen los? Zu den Ruhrfestspielen von Karl Georg Mattes, gesendet am 10. Dezember 1963 im Deutschlandfunk. Das Ruhrfestspielehaus auf dem Grünen Hügel ist übrigens am 11. Juni 1965 vom damaligen Bundespräsidenten Heinrich Lübke eingeweiht worden. Nächsten Samstag reisen wir bei Aus den Archiven nach Warnemünde an die Ostsee, zurück ins Jahr 1984 und tauchen ein in den Urlaubsalltag der DDR. Ich bin Anka Gräfe zu Baringdorf. Machen Sie's gut.